RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Juliette Groß. Die israelische Armee hat heute früh nach eigenen Angaben erneut Raketenstandorte im Iran bombardiert. Während sie am Abend Ziele im Westen angegriffen hatte, nahm sie diesmal das Zentrum des Landes ins Visier. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Man gehe gegen die Bedrohung sowohl aus dem eigenen als auch aus dem iranischen Luftraum vor, hieß es vom Militär. Zuvor hatte die Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet, so den Geheimdienstchef der Revolutionsgarden und dessen Stellvertreter. Der Iran seinerseits griff am Abend Tel Aviv, Haifa und Jerusalem an. Infolge der Raketeneinschläge gab es Explosionen sowie brennende Gebäude und Autos. Jeglichen Verhandlungen, solange die Angriffe Israels andauerten, erteilte die Regierung in Teheran eine Absage.
Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran wird auch ein wichtiges Thema auf dem G7-Gipfel sein, der heute Abend deutscher Zeit beginnt. Kanzler Merz ist inzwischen in Kanada angekommen. Er hatte im Vorfeld gesagt, er wolle mit Blick auf die Lage im Nahen Osten darauf dringen, dass sich der Konflikt nicht ausweitet. Gleichzeitig wappne man sich für mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet und neuere Modelle ergänzt. Dem SIPRI-Bericht zufolge nahm die weltweite Zahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab, allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig werde eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Die mit Abstand meisten Atomwaffen besitzen die USA und Russland. Die Begegnungen der ersten DFB-Pokalrunde der Herren sind ausgelost. Pokalsieger Stuttgart muss zu einem Zweitligisten. Aus der Sportredaktion Marcel Stober.
Eintracht Braunschweig hat in der vergangenen Saison durch die erfolgreiche Relegation einen Abstieg verhindert. Nun empfängt man den Pokalsieger VfB Stuttgart. Auch der Gegner des Finalverlierers Arminia Bielefeld kommt aus dem Norden und heißt Werder Bremen. Vergangene Saison gab es dieses Duell im Viertelfinale. Der deutsche Meister Bayern München muss nach Wiesbaden, Leverkusen reist zu Sonnenhof Groß-Asbach. Auf Borussia Dortmund wartet sogar ein Derby gegen Rot-Weiß Essen. Noch näher liegen nur die Stadien von Eintracht Norderstedt und St. Pauli, die sich in Runde 1 ein Nachbarschaftsduell liefern.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer, 19 bis 29 Grad, am Mittwoch heiter bis wolkig. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorweg eine Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km in der Stunde nicht ausgeschlossen. Kleinräumig kann es auch Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden geben. Die A1 Osnabrück Richtung Bremen ist zwischen Vechta und Kloppenburg wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und eine Meldung noch von der A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf. Sperrung nach einem Unfall. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Philipp Kaver. Heute ist Montag, der 16. Juni. Die gegenseitigen Raketenangriffe der Erzfeinde Israel und Iran gehen unvermindert weiter. Vor allem nachts heulen die Sirenen in Teheran, Bushehr und Isfahan, genauso wie in Tel Aviv oder Jerusalem. In Tel Aviv ist im Moment wohl das Handy das Allerwichtigste, was man bei sich haben muss. Wenn die Raketen kommen, dann ertönt sofort eine Warn-App auf dem Telefon. Das ist die Vorstufe. Wenn es dann noch einmal ertönt, das Warnsignal, dann muss man möglichst innerhalb von 90 Sekunden einen Schutzraum finden. Bettina Meyer berichtet aus Israel.
Am Nachmittag heulten wieder die Sirenen im Großraum Tel Aviv. Wieder flogen Raketen aus dem Iran auf Israel, während die israelische Luftwaffe Angriffe auf Teheran flog. Rettungskräfte, die im Tel Aviver Vorort Bat Yam in Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses nach Vermissten suchten, mussten sich in Sicherheit bringen. In Israel herrscht weiter Ausnahmezustand. Seit dem Morgen werden erneut wieder im Großraum Tel Aviv die Schäden sichtbar, die eine Rakete mit mehreren hundert Kilo Sprengstoff anrichten kann. Vom völlig zerstörten Wohnhaus in Bat Yam ist nur ein Gerippe übrig. Wände fehlen, überall Trümmer und Chaos. In der Nacht starben hier 7 Menschen, darunter ein 8-jähriges Mädchen, ein 10 Jahre alter Junge und ein 18-jähriger. Israels Premier Netanyahu besichtigte den Einschlagsort. Der Iran wird einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen geplanten Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern, drohte der Premier, der aber hier kein gern gesehener Gast ist. Er selbst verbringt die Nächte in einem Hochsicherheitsbunker. Als er mit Helfern durch die Trümmer geht, entdeckt er einen Schutzraum, dessen Wände noch stehen. Ich stehe jetzt in einem Schutzraum. Die ganze Wohnung ist zerstört. Aber hier, im Schutzraum, in diesem Raum, ist nichts geschehen. Schaut, sogar das Bild hängt noch an der Wand. Alle, die in einem Schutzraum waren, sind sicher. 11 Tote und 200 Verletzte hatte es in der vergangenen Nacht gegeben. Auch eine 4-köpfige Familie in einem arabischen Dorf im Norden Israels starb. Etwa 750 Menschen sind jetzt obdachlos, teilte das Wohlfahrtsministerium mit. Zu ihnen gehört auch Ilanit aus Bat Yam, die bei einer Notaufnahmestelle versucht, Hilfe zu bekommen. Sie sagt, die sei aber nur mit einer Person besetzt. Die Wartenummern sind bereits auf 402 hochgeklettert. Ich habe die Nummer 18 und warte jetzt seit 2,5 Stunden. Gerade ist die Nummer 9 reingegangen, erzählt die Frau, die sich von der Politik alleingelassen fühlt. Wir haben uns beschwert und die sagten, der Andrang sei zu hoch. Wir sollen nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Wie sollen wir nach Hause, wenn unsere Wohnungen kaputt sind? Ich habe doch nicht mal mehr Fensterscheiben. Wenn Netanyahu so eine Offensive startet, dann hätte er sich auch auf so etwas vorbereiten müssen. Unterdessen greift die israelische Luftwaffe weiter Ziele im Iran an, darunter in Teheran, betonte Israels Verteidigungsminister Katz. Er besuchte Bat Yam ebenfalls. Niemand wird uns in die Knie zwingen. Wir werden der Schlange den Kopf abschlagen und ihr die Haut abziehen. Wir werden die Atomlager, die Luftabwehrraketensysteme, die ballistischen Raketen und das Regime angreifen. Wir haben jetzt begonnen, Bewohner Teherans zu warnen, damit sie flüchten können, damit wir militärische Ziele in Teheran angreifen können. Weitere Drohungen vor einer Kulisse der Zerstörung in Israel. Die Trümmer in Bat Yam wurden zu einem Ort des Schaulaufens israelischer Regierungsmitglieder. Auch Präsident Herzog und Israels rechter Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir kamen. Er sei mit den Angriffen im Reinen, sagte Ben-Gvir. Und ist sich sicher, Israel wird gewinnen. Begleitet wurden die Politiker-Statements von Buhrufen aus der Menge.
Soweit also die Situation aus israelischer Sicht aus Tel Aviv, berichtete Bettina Meyer. Beide Seiten überziehen sich also mit gegenseitigen Angriffen. Es gibt Tote und Verletzte hier wie dort. Ziel der israelischen Armee, auch der Regierung, ist es ja, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Es wird an verschiedenen Orten an der Anreicherung von Uran gearbeitet, laut Iran allerdings alles nur zur zivilen Nutzung. Über die Gegenschläge des Iran berichtet nun Isabel Gotowatz.
Nach jüngsten Berichten hat der Iran wieder Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Zeitgleich erlebte Irans Hauptstadt Teheran erneut schwere Angriffe durch das israelische Militär. So meldete der staatliche Rundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teherans soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Auch die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein. Zuvor hatte Israel zu Evakuierungen im Iran aufgerufen. Sie richteten sich an Menschen in der Nähe von Rüstungsfabriken. Denn das Militär werde die Ziele angreifen und die iranische Schlange in Teheran und sonst wo von nuklearen Fähigkeiten und Waffensystemen enthäuten, so Israels Verteidigungsminister Katz. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen. darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Berichten zufolge auch Ölfelder. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und hatte Israel bereits am Freitag mit hunderten Raketen und Drohnen attackiert. Offiziellen Angaben zufolge sollen im Iran mehr als 120 Zivilisten bereits getötet worden sein.
Blicken wir noch einmal etwas genauer auf die möglichen Ursachen des Konflikts, des Krieges. 2018 war US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich das Regime in Teheran nicht mehr an das Abkommen. Darüber hat mein NDR-Kollege Jochen Fischer mit Hannah Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut gesprochen. Und er hat sie erstmal gefragt, ob es ein Fehler von Trump war, die Atomgespräche damals aufzukündigen. Hat er damit den Iran erst ermutigt, die Grenzen zu überschreiten?
Ja, ich halte das für einen großen Fehler, dass Donald Trump 2018 einseitig aus dem damaligen Atomabkommen ausgestiegen ist. Iran hat sich allem Anschein nach bis dahin auch nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde an die Vorgaben im JCPOA gehalten, hat sie nicht gebrochen, hat aber natürlich den Ausstieg der USA von da an zum Anlass genommen, das Abkommen immer wieder zu verletzen, obwohl die Europäer, auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien als Mitunterzeichner ja drin geblieben sind im Abkommen. Aber natürlich der größte Partner in diesem Abkommen und der am bedeutsamsten dafür ist, dass dieses Abkommen funktioniert. Die USA sind einseitig ausgetreten. Und von da an hat natürlich Iran auch einen Vorwand gehabt, dieses Abkommen zu verletzen, hat es auch immer wieder getan, hat es auch mit den Jahren immer aggressiver getan. Es zeigt nur einmal mehr, um zu einer Lösung im Atomstreit zu kommen, braucht es Verhandlungen, braucht es Abkommen. Dieser Konflikt ist anders nicht zu lösen.
Im Moment sind wir da noch nicht. Beide Seiten beschießen sich. Aber nochmal zurück zum Iran. Kann es denn wirklich sein, dass das Mullah-Regime davon ausgeht, dass es ungestraft dieses Abkommen verletzen kann und dass Israel seine Drohungen niemals wahrmachen würde?
Nein, also damit haben sie sicherlich früher oder später gerechnet. Ich meine, Netanjahus politisches Projekt, dass er das irgendwann in die Tat umsetzt, davon sind sicherlich auch Leute in Iran ausgegangen. Aber man muss ja nun mal sagen, die Iraner sind eben auch wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Sie haben eben mit den USA die Verhandlungen geführt. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, in dem man vielleicht dann gerade nicht mit einem Angriff rechnet, beziehungsweise dadurch, dass ja auch Donald Trump allem Anschein nach, wenn er im Netanjahu immer wieder gesagt hat, macht es nicht, macht es nicht, macht es nicht. Was hätten sie quasi in dem Moment anderes machen sollen, als dann eben an den Verhandlungstisch auch zurückzukehren und zu sagen, sie sind ja bereit, diese Verhandlungen zu führen und da wieder zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, es ist jetzt sicherlich nicht völlig überraschend, es ist sicherlich auch für Benjamin Netanyahu nicht, out of character, dass er das jetzt gemacht hat, im Gegenteil, wenngleich der Zeitpunkt doch schon auch überrascht, ja.
Hat Netanyahu US-Präsident Trump düpiert damit? Denn der hat sich ja überzeugt gegeben, dass er doch noch einen Deal machen kann mit dem Iran.
Ja, das ist die große Frage. Man weiß es nicht so genau. Trump versucht sich ja jetzt ein bisschen als der Spielmacher im Hintergrund zu positionieren. Wahrscheinlich auch, weil ja alles andere würde natürlich auch seinem Selbstbild überhaupt nicht entsprechen. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, also wenn nicht direkt hintergangen, aber dass Netanyahu, dass das schon in einer gewissen Form ein Alleingang war, wenngleich wir auch ganz klar sagen müssen, ein Angriff in diesem Ausmaß, von diesem Umfang ist zumindest ohne indirekte Unterstützung der USA für Israel undenkbar.
Jetzt hat also Israel das selbst in die Hand genommen, greift massiv die Atomanlagen an. Können diese Anlagen militärisch so weit dezimiert werden, dass sie keine Gefahr mehr darstellen?
Natürlich verfügt Israel über die technischen Mittel, diese Anlagen ganz gravierend zu schädigen. Israel hat auch hier im Libanon viel mit bunkerbrechenden Bomben, experimentiert. Als Hassan Nasrallah getötet wurde, auch in anderen Fällen. Das heißt, diese Anlagen, die iranischen Anlagen, sind ja sehr, sehr weit unter der Erde verbaut. Da werden sie sicherlich zu gewissen Teilen drankommen. Langfristig halte ich das aber für eigentlich nicht machbar, weil zumindest wir reden jetzt auch von Anlagen, die bekannt sind, Fordo, Natanz, das sind bekannte, deklarierte Anlagen. Höchstwahrscheinlich verfügt der Iran über viele, viele Anlagen mehr, auch tief unter der Erde verbaut, die eben nicht bekannt sind. Möglicherweise weiß Israel davon. Sie sind ja eben geheimdiensttechnisch sehr versiert. Möglicherweise wissen sie auch von diesen Anlagen. Trotzdem, das ist ein dermaßen ausgefeiltes System, das ganze Nuklearprogramm des Iran, das wirklich entschieden so zu schwächen, dass über Jahre davon keinerlei Gefahr mehr ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist möglich, es um Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre zurückzuwerfen. Ich glaube, es kann militärisch nicht komplett zerstört werden.
Sagt Hannah Voss. Sie ist Programmmanagerin mit Fokus Iran bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Es ist jetzt 3.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Der Journalist und Publizist Peter Scholl-Latour und der Bundesnachrichtendienst, sie haben offenbar eine engere Beziehung gepflegt als bisher bekannt. Für den BND war Scholl-Latour mehrere Jahre lang eine sogenannte Gelegenheitsquelle. Das zeigen BND-Akten, die der Westdeutsche Rundfunk erstmals jetzt auswerten konnte. Was Scholl-Latour wie wann zugeliefert haben könnte, das haben Florian Flade und Paulina Milling recherchiert.
Die Öffentlichkeit kannte ihn als Buchautor und Journalisten. Er arbeitete für die Saarbrücker Zeitung, die ARD, das ZDF und den Stern. Er galt als der Welterklärer, Peter Scholl-Latour.
Die Kongo-Krise ist für jede auswärtige Macht eine Falle.
Mauretanien ist zwar viermal so groß wie die Bundesrepublik, aber es stellt doch nur einen riesigen Fetzen Wüste dar.
Charles de Gaulle hat sich bemüht, aus Paris wieder die strahlendste Hauptstadt Europas zu machen.
Doch was bislang nicht bekannt war, Peter Scholl-Latour stand offenbar auch jahrelang im Austausch mit dem deutschen Auslandsnachrichtendienst BND. Seine Decknamen dort lauteten erst Frank, dann Pedro und zuletzt Scholler. Scholl-Latour war eine Gelegenheitsquelle des Bundesnachrichtendienstes. Das geht aus den Dokumenten des BND hervor, die der WDR erstmals auswerten konnte. Rund 70 Seiten, nur einen Teil der Akten zu Peter Scholl-Latour hat der BND aus dem Archiv freigegeben. Zahlreiche Passagen sind geschwärzt. Es bleibt unklar, wann genau der Kontakt zu dem Journalisten aufgenommen wurde. Die Dokumente zeigen, spätestens ab Sommer 1981 lieferte er dem Bundesnachrichtendienst immer wieder Informationen. Zu seinen Gesprächspartnern und Reisen, wie etwa zu Afghanistan. Als Chefkorrespondent des ZDF begleitete Scholl-Latour im Juni 81 mit einem Kamerateam 2 Wochen lang afghanische Widerstandskämpfer und soll sich bereit erklärt haben, das Filmmaterial einem Nachrichtendienstler noch vor der Ausstrahlung zu zeigen. Wörtlich heißt es in den BND-Akten,
dass er einem unserer Vertreter gestatte, bei der ersten Visionage anwesend zu sein. Dazu sei erforderlich, dass unser Mann entweder ins Studio Bonn oder Paris kommt. Wiesbaden scheide aus, da es dort zu viele Neugierige gäbe.
Beim BND will man nicht von einer Kooperation sprechen, die Brisanz der Akte lieber herunterspielen. BND-Pressesprecherin Julia Linner.
Peter Scholl-Latour wurde nie als reguläre Quelle des Bundesnachrichtendienstes geworben oder angemeldet. Wichtiger als diese beiden formellen Aspekte ist aber jedoch, dass Peter Scholl-Latour nie mit einem stetigen Auftrag zur Informationsbeschaffung belegt wurde und auch nie Zahlungen erhalten hat.
Allerdings leugnet die BND-Sprecherin nicht, dass es immer wieder Austausch zum Beispiel in Bezug auf Auslandsreisen gab.
Und so war es ein Geben und Nehmen von Informationen, von Erkenntnissen, von Eindrücken aus entsprechenden Regionen, die sowohl für Herrn Scholl-Latour als auch für den Bundesnachrichtendienst zu Zeiten von Interesse waren.
Ein Geben und Nehmen? Tatsächlich werden in den Akten aber im Zusammenhang mit Peter Scholl-Latour über mehrere Jahre Decknamen, Verbindungsführer und auch Begriffe wie geführt oder Auftrag verwendet. Peter Scholl-Latour starb 2014 im Alter von 90 Jahren. Wie lange er mit dem BND im Austausch stand, ist aus den freigegebenen Akten nicht ersichtlich.
Paulina Milling über Peter Scholl-Latour als Gelegenheitsquelle des Bundesnachrichtendienstes. Sparen fürs Alter, da denken Jugendliche nicht unbedingt dran, sollte man meinen. Tatsächlich aber sind junge Menschen am Thema Geld und Rücklagen durchaus interessiert. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie der IG Metall Rente GmbH. Die Auswertung der mehr als 2.500 Befragten zeigt aber auch, wo der Haken bei dem Thema ist. Simon Berninger hat darüber mit jungen Menschen in Bayern gesprochen.
Min Koa und sein Kumpel Max gehen in die 10. Klasse an einem Gymnasium im schwäbischen Illertissen. Statt bloß über die nächste Mathe-Klausur nachzudenken, beschäftigt die beiden heute schon die Zukunft.
Meine größte Angst ist halt wirklich, dass ich, wenn ich älter bin, nicht genug Geld verdiene. Also ja. Altersarmut ist schon ein großes Ding bei mir.
Ja, ich habe darüber letztens ein Referat in der Schule gemacht über Altersarmut in Deutschland. Und ja, wie Minko auch schon gesagt hat, so allgemein will ich erfolgreich werden, dass ich da mir gar keine Sorgen drüber machen muss, wenn ich dann Rentner bin.
Das deckt sich mit der aktuellen Studie Jugend, Vorsorge, Finanzen der IG Metall Rente GmbH. Danach haben 75% der mehr als 2500 Befragten zwischen 17 und 27 Jahren Angst vor finanzieller Unsicherheit im Alter, sagt IG Metall-Geschäftsführerin Kerstin Schminke.
Und 62% fühlen sich beim Thema Altersvorsorge schlichtweg auch überfordert. In unserer Erhebung spüren wir aber gleichzeitig ihren starken Wunsch nach Wissen, nach Klarheit, aber auch nach Unterstützung.
Meine Mutter hilft mir richtig viel, mit meinem Geld umzugehen. Also die gibt mir auch immer Tipps.
Auch das deckt sich mit den Ergebnissen von Ökonom Christian Draxler, der die Studie mitverantwortet hat.
Wenn Eltern vorgeben, Altersvorsorge ist ein wichtiger Punkt, dann sind junge Erwachsene eher hier dabei anzugeben, ich spare auch aktiv für die Altersvorsorge.
Was aber tun, wenn auch die Eltern keine Ahnung haben? Laut der Studie sehen die Befragten auch die Schulen in der Pflicht. In den Lehrplänen tauchen Vorsorge- und Finanzfragen aber kaum auf. In München hat sich daher die Initiative Cashless gegründet, die Aufklärungsarbeit in Schulen betreibt, eigentlich zur Überschuldungsprävention. Ruth Pfeffer von Cashless sagt aber:
In unseren Workshops an Berufsschulen taucht auch immer wieder das Thema Altersvorsorge auf. Und tatsächlich reicht bei Azubis in so einer teuren Stadt wie München das Gehalt oft gerade für das Nötigste, sodass es für sie wirklich schwierig ist, noch einen Teil davon in die private Altersvorsorge zu stecken. Und wir geben zum Beispiel den Tipp, nicht in private Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen zu investieren, sondern in kostengünstige und flexible ETF-Sparpläne.
Ein Tipp, der offenbar schon die Runde gemacht hat.
62% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben an, mit Aktien und Fonds Altersvorsorge zu betreiben. Das ist im Vergleich zu dem Referenzwert 2016 eine Vervierfachung.
Und so ist auch Minkoa aus Illertissen schon aktiv geworden.
Also ich gebe meinem Bruder halt ein bisschen von meinem Geld. Und dann legt er das Geld halt einfach in ETFs und Aktien an.
Und zwar in der Hoffnung, so heute schon ein Polster fürs Rentenalter zu schaffen.
Der Stichtag. Heute vor 65 Jahren, da feierte Alfred Hitchcocks Horrorfilm Psycho seine Premiere in den USA. Der Streifen schrieb auch wegen einer mörderischen Szene in der Dusche Filmgeschichte. Ariane Hoffmann blickt zurück.
This is Alfred Hitchcock.
Hier spricht Alfred Hitchcock. Da ich Psycho von Beginn der Dreharbeiten an kenne, möchte ich Ihnen einige bedeutsame Fakten über dieses recht außergewöhnliche Filmvergnügen nahebringen.
Launig wirbt der britische Regisseur Alfred Hitchcock vor 65 Jahren für seinen neuen Film Psycho. Eine düstere Geschichte um eine Diebin auf der Flucht. Ein heruntergekommenes Motel, geführt von einem jungen Psychopathen, der von seiner Mutter terrorisiert wird.
Sie ist weder verrückt noch wahnsinnig oder tollwütig oder so. Sie ist höchstens ein wenig bösartig. Und auch nur manchmal.
Man muss einfach Mitleid mit diesem jungen Mann haben. So von einer hysterischen Mutter dominiert zu werden, hätte jeden zum Äußersten. Aber lassen Sie uns mal reingehen.
Hier ist die, Sie wissen ja.
Das Badezimmer.
Ja.
Nach nur 47 Filmminuten ist die Diebin tot, erstochen in der Dusche. Hauptdarstellerin Janet Leigh.
The shower scene took 7 days to shoot.
Die Duschszene wurde in 7 Tagen gedreht und musste über 70 Mal wiederholt werden. Obwohl zum Beispiel die Einstellung von oben im fertigen Film nur 2 Sekunden dauert, verschlangen allein die Vorbereitungen 2 Stunden, weil sie so wichtig für die ganze Sequenz war.
Das Besondere daran, das Publikum sieht den Mord nicht. Alfred Hitchcock erklärt auf Deutsch.
Ein Hitchcock-Film, ich mag so, dass es in die Kopf von dem Publikum. Das macht Spannung.
Verantwortlich für das spannende Drehbuch ist der junge Autor Joe Stefano, der damals gerade eine Psychotherapie macht.
This was a movie about sex. It had always been a movie.
In dem Film ging es um Sex. Alle Probleme, die Söhne und Mütter miteinander haben, sind sexuell begründet. Und das sagte ich Hitch auch. Ich erzählte ihm sogar, wie mir in einer Therapiesitzung klar geworden war, dass ich mit 14 ohne weiteres meine Mutter hätte umbringen können. Hitchcock war sehr erstaunt und zugleich erfreut, so etwas aus erster Hand zu hören.
to hear it.
Gedreht wird Psycho in Schwarz-Weiß, unter anderem, weil Hitchcock Geld sparen muss, denn er produziert den Film selbst. Sein Vertragspartner Paramount Pictures hatte abgelehnt.
I couldn't believe it.
Der brutale Mord, das Schlüsselloch gucken, das war ein billiger Reißer, kein Film nach meinem Geschmack und auch kein Hitchcock-Film, dachte ich. Ich sagte darum zu Hitch, ich will damit nichts zu tun haben.
Ein Fehler, denn Psycho wird Hitchcocks erfolgreichster Film. Er hält 4 Oscar-Nominierungen und spielt weltweit rund 50 Millionen Dollar ein. Rekord in den 1960er Jahren. Dafür sorgen auch Alfred Hitchcocks Werbegags. Zum Beispiel verbietet er allen Beteiligten, das Ende des Films zu verraten. Und er schlägt dem Publikum vor,
dass sie sich Psycho von Anfang an ansehen. Dies ist mehr als ein Vorschlag. Dies ist eine Bedingung. It is required.
Seit seiner Uraufführung am 16. Juni 1960 gilt Psycho als einer der besten US-Thriller aller Zeiten. Nicht nur für Söhne.
Der beste Freund für einen Mann ist deine Mutter.
Der Stichtag, das war ein Kalenderblatt von Ariane Hoffmann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und dem DFB-Nachwuchs, der Europameister werden will. Bei der U21-EM in der Slowakei läuft es für das deutsche Team bislang richtig gut. Durch den 4:2-Erfolg über Tschechien im zweiten Gruppenspiel ist Deutschland nun sicher in der K.O.-Runde dabei. Sarah Schwedmann.
Ein Tor, 2 Vorlagen. Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala-Vorstellung vorzeitig ins EM-Viertelfinale geführt. Mit einem überzeugenden 4:2 in Dunajská Streda gegen Tschechien und unterstrich das deutsche Team seine Titelambitionen. Durch Tore von Hannovers Nicolo Tresoldi und Paul Nebel von Mainz 05 bereits vor der Pause, sowie Nick Woltemade per Kopf sein 4. Turniertor und Kapitän Erik Martel per Abstauber in der 2. Hälfte führte Deutschland mit 4:0, bevor Tschechien eine halbe Stunde vor Schluss durch ein Eigentor und nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr noch auf 2:4 herankam.
Fußball hat am Abend auch der FC Bayern gespielt, genauer gesagt zur Mittagszeit in Cincinnati bei der Club-WM. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland haben die Bayern mit 10:0 gewinnen können. Zeitgleich fand in Dortmund die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals der Männer statt. Alle Paarungen finden Sie auf sportschau.de. Die Handballer des SC Magdeburg haben zum 3. Mal die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale besiegte der SCM den deutschen Meister, die Füchse Berlin, mit 32:26. Nach der so knapp verpassten Meisterschaft spürt Trainer Bennett Wiegert durch den Champions League-Triumph jetzt viel Genugtuung.
Das dann mit dem Titel abzurunden und aus der Saison mit was Greifbarem zu gehen im letzten Spiel der Saison, fühlt sich natürlich fantastisch an. Weiß aber auch, wie das im Halbfinale hätte schon weggehen können und wie das auch heute anders ausgehen könnte. Obwohl ich heute schon nach dem Aufstellen das Gefühl hatte, boah, die Jungs sind ready.
Da hatte Bennett Wiegert ein richtiges Gefühl. Tennisspielerin Tatjana Maria hat bei einem Vorbereitungsturnier für Wimbledon den größten Titel ihrer Karriere geholt. Die 37-Jährige setzte sich im Finale von Queens in London gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova glatt in 2 Sätzen durch. Marcel Stober berichtet.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Besonders war auch ihr Weg in das Finale. Vor London verlor Maria 9 Einzelmatches in Serie. In London musste sie erst in der Qualifikation antreten und setzte sich dann im Hauptfeld gegen 5 Spielerinnen aus den Top 30 der Welt durch. Darunter auch gegen die aktuelle Australian Open Gewinnerin Madison Keys und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina. Zum ersten Mal überhaupt hatte Maria in London das Finale eines WTA 500er Turniers erreicht und ist nun mit 37 Jahren die älteste Spielerin, die jemals eins gewann.
Alexander Zverev hätte an diesem Sonntag seinen ersten Titel auf Rasen gewinnen können. Deutschlands bester Tennisprofi verlor aber das Finale von Stuttgart gegen Taylor Fritz. 20 Europameistertitel im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft. Die Karriere von Tischtennisspieler Timo Boll war herausragend. Der frühere Weltranglistenerste hat nach 30 Jahren Profikarriere nun seinen Tischtennisschläger an den Nagel gehängt. In der Bundesliga war er nochmal mit Düsseldorf an der Platte. Den deutschen Meistertitel hat er zum Abschluss knapp verpasst. Das war aber ohnehin nur eine Randnotiz.
Ich gehe jetzt, man merkt es mir, glaube ich, an, mit viel Trauer und Wehmut, aber vor allem mit viel Dankbarkeit. Ja. So viele unvergessliche Momente ja, in meinem Herzen tragen zu können.
Für viele unvergessliche Momente im Radsport sorgt Tadej Pogacar. Der Slowene hat nun erstmals auch die Dauphiné gewonnen. Ein Ausrufezeichen vor der demnächst beginnenden Tour de France. Gute Nachrichten auch aus deutscher Sicht. Florian Lipowitz ist in bestechender Form. Er ist im Gesamtklassement der Dauphiné Dritter geworden.
Informationen vom Sport waren das von Ina Kast.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Juliette Groß. Israel hat nach eigenen Angaben weitere Ziele im Iran angegriffen. Das Militär bombardierte demnach erneut Raketenstandorte, dieses Mal im Zentrum des Landes. Am Abend hatte es schon ähnliche Angriffe im Westen gegeben. Außerdem sollen in Teheran mehrere hochrangige Geheimdienstler getötet worden sein. Auch der Iran schickte erneut Raketen und Drohnen Richtung Israel. Es soll einige Einschläge gegeben haben, unter anderem in der Küstenstadt Haifa. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem nuklearen Wettrüsten. Laut dem neuen Jahrbuch des Instituts sind fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen dabei, ihr Arsenal zu modernisieren und auszubauen. So seien im Januar mit über 12.200 atomaren Sprengköpfen weltweit zwar etwas weniger gezählt worden als noch im Vorjahresmonat, das Tempo des Abbaus habe sich aber verringert und gleichzeitig werde eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Der frühere Gesundheitsminister und jetzige Unionsfraktionschef Spahn wehrt sich gegen Vorwürfe zur Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie. Einem unveröffentlichten Sonderbericht des Gesundheitsministeriums zufolge, über den NDR, WDR und SZ berichten, soll Spahn gegen den Rat seiner Fachabteilungen gehandelt haben. So wurden Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro gekauft, ein Großteil davon wurde am Ende vernichtet. Spahn sprach im Zusammenhang mit der Sonderermittlerin im ARD-Interview von subjektiven Wertungen einer einzelnen Person.
Ich kenne ja diesen Bericht gar nicht. Wir sind jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie auf dem Niveau angekommen, dass ich persönliche Wertungen einer Ampelstaatssekretärin, einer ehemaligen Ampelstaatssekretärin aus den Medien erfahre. Ich kenne den Kontext nicht. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir sehr zügig eine Enquete einsetzen im Deutschen Bundestag, idealerweise noch vor der Sommerpause. Die Ampel hat über 3 Jahre dieser Aufarbeitung nicht begonnen. Wir sollten systematisch aufarbeiten. Dann sind wir auch nicht auf einzelne Wertungen einzelner Personen angewiesen.
Der ehemalige Gesundheitsminister Spahn. Auf Mallorca haben erneut tausende Menschen gegen Massentourismus protestiert. Zu der Demonstration auf der spanischen Urlaubsinsel hatte eine Initiative aufgerufen, der zahlreiche Organisationen und Gruppierungen angehören. Sie fordert unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Kreuzfahrtmoratorium und ein Ende der touristischen Vermietung. Mallorca hat nicht einmal 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer 19 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Immer noch zunächst eine Unwetterwarnung für Teile von Bayern. Dort können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 Stundenkilometer. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind auch Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Nur eine Meldung von den Autobahnen, die A52 Düsseldorf Richtung Essen, die ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie gut durch, gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kaver, willkommen. Die Beziehung zwischen Donald Trump und Elon Musk, die entwickelte sich zu einer engen politischen Partnerschaft und endete schließlich in einem dramatischen Bruch. Damit scheint auch die Allianz zwischen US-Regierung und Silicon Valley zu bröckeln. Um das Chaos zu verstehen, besprechen Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub jetzt im KI-Podcast, was hinter den Verflechtungen steckt. Es geht auch darum, wie digitale Souveränität für europäische Menschen, Unternehmen und Gesellschaften aussehen kann.
Fritz, fangen wir doch mal an mit vor so 5 Monaten. Da war nämlich die Amtseinführung von Donald Trump im Weißen Haus. Und die Sache, die damals auch schon relativ oft besprochen wurde, wir haben es im Podcast auch kurz erwähnt, war, dass eine Sache anders war als 8 Jahre vorher. Er hatte nämlich eine ganze Menge Rückhalt von Leuten, die 2016 noch nicht auf seiner Seite waren, nämlich ganz vielen hochrangigen Leuten aus der amerikanischen Technologiewelt, aus dem Silicon Valley.
Ja, direkt hinter Trump auf der Ehrentribüne saßen die, also genau dort, wo eigentlich wirklich sonst die Staatschefs anderer Länder sitzen, wenn die dabei sind bei der Amtseinführung. Da saßen Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai von Google, also die Creme de la Creme der Tech-Bosse der größten Tech-Firmen. Und es war ein bemerkenswerter Moment, weil das eben genau diejenigen waren, die sich traditionellerweise eigentlich gar nicht so sehr gesehen haben in der Ecke von Trump oder die nicht dort gesehen wurden. Und plötzlich sind sie dort. Und dass die dort sind, das ist kein kompletter Zufall. Das hat unterschiedlichste Gründe.
Ich glaube, für eine Menge Leute hat sich's aber trotzdem fast ein bisschen folgerichtig angefühlt, oder? Also da sind ein paar wichtige Tech-Bosse, da geht's um viel Geld, da geht's natürlich auch um Marktmacht und dass man da die Nähe zu jemandem sucht, der ja auch mal bekannt dafür ist, die Regierung eher kleiner machen zu wollen als größer. Das hat ja schon irgendwie gepasst. Ich glaube, es gab eine Menge Leute und gibt es vielleicht immer noch, die sagen, nö, das hat eigentlich schon immer super zusammengepasst und ist völlig selbstverständlich, dass Trump und die große Tech-Welt so zueinander finden.
Ja, wobei man da bedenken muss, dass ja vor kurzem, also ne, irgendwie in der Amtszeit davor, Trump noch von Twitter runtergeworfen wurde von der Tech-Welt, dass Google, Microsoft überall Presseerklärungen rausgegeben wurden über Diversity, die auch sehr, sehr unverhohlene Kritik teilweise geübt haben an Trump. Und das hat sich plötzlich geändert und ich glaube, es gibt 3 Gründe, warum sich das geändert hat. Mhm. Der erste Grund, über den können wir vielleicht gleich am Anfang reden, das ist, weil es eben im Silicon Valley noch nie so war, dass der einheitlich getickt hat. Also man denkt das vielleicht manchmal von Europa aus so, die sind irgendwie jetzt alle für Trump oder alle gegen Trump. Die Realität ist so, dass es eben natürlich eine Bandbreite an Meinungen dort gibt. Und die Meinung, die pro Trump war, die gibt's halt auch schon länger im Silicon Valley. Das war eben zum Beispiel Peter Thiel. Peter Thiel, großer Investor, der schon 2016 damals prominent Trump unterstützt hat. Legendäre Figur im Silicon Valley, hat PayPal gegründet, hat als einer der frühesten Leute das Potenzial in Facebook gesehen und die Firma eigentlich auch durch das erste große Investment von außen dann auch groß gemacht und war auch tatsächlich ganz am Anfang mit dabei in der KI-Revolution, also tatsächlich auch eine relevante Figur für uns hier im Podcast, hat zum Beispiel OpenAI sehr, sehr früh als Early Investor unterstützt und auch Google DeepMind, bevor es Google DeepMind war, als es noch einfach nur DeepMind war, hat Peter Thiel darin schon investiert. Und das ist jemand, der ist gut vernetzt und der und sein gut vernetztes Netzwerk, die sind schon seit eigentlich den 90er Jahren politisch, ideologisch sehr konservativ unterwegs, sehr libertär auch, aber vor allem eben auch nicht wie das restliche Silicon Valley irgendwie, haben die irgendwas mit den Demokraten am Hut gehabt. Das ist so Grund 1, würde ich sagen, dass da schon eine längere Vorgeschichte ist, dass da der Boden wurde quasi bereitet, auf dem jetzt die Veränderung, die wir im Silicon Valley gesehen haben in den letzten Monaten, passiert ist.
Es hat natürlich geholfen, dass dann auf einmal auch Trump mit einer ganz anderen Mehrheit vielleicht diesmal ins Amt kam. Also es gab ein bisschen weniger Widerstände von außen. Er hat die Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus und so weiter, auch mehr als beim letzten Mal. Da haben vielleicht einfach von vornherein auch ein paar gesagt, sie wollen auf den Sieger setzen.
Genau, das würde ich sagen, ist so der zweite große Grund. Der zweite Grund ist, dass natürlich vollkommen klar im Silicon Valley wie anderswo auch in erster Linie Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen unterwegs sind. Also Leute, die halt Business machen
wollen. Wahrscheinlich vor allem Männer in dem Fall.
In dem Fall vor allem Männer, muss man natürlich so sagen. Leute, die eben ein gutes Geschäft machen wollen. Vor allem natürlich diejenigen, die da ganz oben an der Spitze sind, die Mark Zuckerbergs, die Jeff Bezos, die Leute, die an der Spitze dieser ganz großen Tech-Unternehmen sind, die wissen natürlich, dass eine Regierung im Zweifelsfall als Gegner für dein Unternehmen dir echt auch einfach Probleme machen kann. So ist es zumindest schlecht für dich vom PR-Gesichtspunkt her, wenn Trump jetzt auf einmal anfängt, sich auf Twitter oder auf Truth Social, also auf seiner eigenen Kurznachrichtenplattform, auf einmal anfängt, sich an dir abzuarbeiten. Mhm. Und sie wissen natürlich auch, dass es eine Regierung ist, die jetzt mit, wie du gerade gesagt hast, mit einer besonders starken, überraschend starken Mehrheit ins Weiße Haus gekommen ist und die eben auch von Anfang an so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche gegenüber dem Silicon Valley, glaube ich, signalisiert hat. Also auf der einen Seite gesagt hat, hey, wir deregulieren ganz fröhlich für euch, aber eben auch klar gemacht hat, wir werden jetzt nicht irgendwie besonders sanft umgehen mit unserer Opposition in diesem Land oder mit Firmen oder Menschen, die uns irgendwie öffentlich ein Dorn im Auge sind.
So, ich bin jetzt gleich gespannt auf deinen Punkt 3, aber natürlich, wenn man sich anschaut, was letzte Woche passiert ist und warum wir auch über diese Folge reden, wir haben es jetzt noch nicht allzu explizit gemacht, aber gerade Elon Musk könnte sich ja möglicherweise gerade die Frage stellen, ob er denn wirklich auf das richtige Pferd gesetzt hat. Also wenn die quasi versucht haben zu investieren in eine neue Regierung, nennen wir es mal ein bisschen euphemistisch so, dann fragen sich da vielleicht gerade ein paar, vielleicht haben wir doch falsch investiert. Vielleicht hätten wir doch was anderes machen sollen und sind sich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Zumindest diesen Eindruck bekommt man ja gerade, wenn man die Nachrichten liest und schaut, was da gerade so los ist.
Ja, genau, diese Elon Musk-Sache, die ist auch direkt verwandt mit dem dritten Punkt, nämlich die Hoffnungen, die das Silicon Valley auch ein bisschen in die Trump-Regierung gelegt hat. Wir haben da mal eine Folge dazu gemacht am 15.10.24. Für alle, die sie nochmal nachhören wollen, die Trump-Kampagne hat sehr, sehr klar signalisiert, dass sie pro Silicon Valley auch Politik machen wird. Also, dass sie deregulieren wird, dass sie auch, das war sogar mal die Rede davon, die Einwanderung erleichtern wird, damit man mehr hochqualifizierte Naturwissenschaftsgenies irgendwie in seine KI-Firmen kriegen kann im Silicon Valley. Und das ist natürlich zum einen auf der Policy-Ebene einfach nicht so wirklich passiert und zum anderen ganz konkret in der Figur von Elon Musk sehen wir, dass da die Dinge wirklich komplett schief gegangen sind. Also der ist ja Trump fast nicht mehr von der Seite gewichen. Da gab es dann auch ganz viel Rhetorik, ja, wie jetzt eben die Regierung gemeinsam mit den Tech-Genies unglaublich alles effizienter machen würde.
Ich liebe Donald Trump so sehr, wie ein Heteroman einen anderen Heteroman lieben kann, hat er, glaube ich, getwittert.
Ja, es ist so wie...
Oder geixt.
Geixt, genau. Also dieser Honeymoon, der war nicht von Dauer. Und es war vielleicht auch ein bisschen absehbar, dass eine Figur wie Donald Trump und eine Figur wie Elon Musk, die ja beide in ihrem Leben das total gewohnt sind, dass ihnen niemand eigentlich wirklich widerspricht, also dass sie Leute einfach feuern können, wenn sie von denen genervt sind, dass die vielleicht auf Dauer so ein bisschen nicht so hundertprozentig miteinander funktionieren. Und zum anderen aber eben, glaube ich, schon auch, dass er mit seiner ein bisschen komischen Elon Musk-Art dann irgendwann den Leuten, ja, allen Berichten nach so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Also da sind ja mehr und mehr Sachen an die Presse durchgeflossen und Höhepunkt des Streits war dann letzte Woche, als Musk getweetet hat, die große neue Regierungsinitiative von Donald Trump, das Big Beautiful Bill, dass er das total kacke findet, weil das halt einfach enorm viel Staatsschulden aufnimmt. Also wirklich, da hat irgendwie alles, was er mit Doge versucht hat zu machen, hat wirklich kein Gewicht da im Vergleich. Und wir wissen alle mittlerweile, wenn man sich Donald Trump anguckt die letzten Jahre, wenn du eine Sache nicht machen kannst, ist ihn irgendwie öffentlich zu kritisieren. Dann bist du unten durch. Und genau das ist jetzt halt passiert.
Ja, es scheint ja auch jetzt so, als hätte er erstmal wieder den Schwanz eingezogen. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr ein Politik-Drama-Podcast werden, wobei es natürlich so leicht ist und
ich glaube, so verlockend. Eine von 100 Folgen darf auch mal ein bisschen Politik-Drama sein bei uns.
Es gibt ja einen kleinen, lustigen Fakt, der bei dieser ganzen Sache so untergeht, aber der uns im KI-Podcast natürlich besonders interessieren sollte. Und zwar in dieser Big Beautiful Bill, wo ja sich so viel Emotion entlädt und die jetzt der Grund ist, warum wir gesagt haben, wir reden jetzt nochmal konkret darüber, was ist eigentlich los in den USA. Da steht drin, dass die verschiedenen Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten 10 Jahre lang nicht KI regulieren dürfen. Mhm, also es gibt ein hartes KI-Regulationsverbot, was da muss man jetzt, glaube ich, einen US-Rechtsexperten fragen, wie verfassungsgemäß das überhaupt ist, sowas da reinzuschreiben. Es ist auf jeden Fall eine eigenartige Klausel, die da drin steht, aber das ist ja eigentlich genau das, was die Tech-Elite sich gewünscht hat. Möglichst machen dürfen, was man möchte, ohne dass irgendwie ein nerviger demokratischer Gouverneur daherkommt und sagt, also vielleicht wollen wir da doch ein bisschen was regulieren. Also das zeigt, es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Vielleicht ist die Dramalinse fast die einzige, die man da aufsetzen kann, um es wirklich ein bisschen einzufangen. Es zeigt aber auch, es ist eben wichtig. Also es ist nicht einfach nur, ein paar reiche und mächtige Männer streiten sich irgendwie über irgendwas, sondern nee, daran hängen tatsächlich wichtige Faktoren, die die Zukunft der Technologie und vielleicht ja der Menschheit mitbestimmen. Die große Frage, sind letztlich die Tech-Unternehmen und die Trump-Regierung mittlerweile so verflochten miteinander, und das ist so die Frage, die ich mir nämlich die ganze Zeit stelle, dass sie sich gar nicht wirklich streiten können. Also selbst wenn die jetzt hier in den Clinch geraten, wegen dem US-Haushalt oder von mir aus auch wegen Migration oder irgendwas anderes, in den USA ist ja gerade sehr viel am Köcheln. Ist ja auch vielleicht kein Zufall, dass gerade in Los Angeles bei diesen Protesten und Ausschreitungen auch einige von den Waymo-Autos in Brand gesetzt wurden.
Also die selbstfahrenden Autos, genau, quasi von diesem Taxi-Startup, das selbstfahrende Autos macht.
Da ist auch Google gehört. Also die sind ja tatsächlich eine Art Symbol vielleicht geworden für die großen Technologiefirmen kommen an und nehmen so den Job weg von dem, was klassischerweise der Taxifahrer war. Erst über die Apps und jetzt über die Autos, die einfach gar keinen Fahrer mehr brauchen. Also da brodelt was. Und vielleicht bedeutet das, dass diese große Verflechtung gar nicht aufgelöst werden kann. Weil man braucht einander, meinst du nicht?
Ja, ich glaube, da ist was dran. Also zum einen, glaube ich, vertieft sich diese Verflechtung auch mit jeder weiteren Woche. Und es ist eine Verflechtung, die eben einfach wirklich auf der Sachebene ist. Also einfach auf der wirklichen, ja, mal ganz banal gesagt, Infrastrukturebene. Also ein Beispiel, das man da geben kann, ist jetzt nicht Software und KI, sondern wirklich Hard-Technologie, ist SpaceX, also die Firma von Elon Musk, die Raumfahrtfirma, die ist unfassbar wichtig für die NASA und für das ganze Raumprogramm der USA und für auch alle geopolitisch-strategischen Pläne, in denen Weltraum eine Rolle spielt. Also Starlink als Satelliteninternet, was ja eine große Bedeutung mittlerweile auch militärisch hat, das kannst du nicht haben, ohne mit dieser privaten Firma irgendwie, sage ich mal, einen Deal zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch so, dass SpaceX wiederum ohne den Großkunden amerikanische Regierung halt sehr, sehr viel schlechter dastehen würde.
Ich würde da jetzt zwei Sachen mitnehmen. Also einmal, so unterhaltsam es ist, wenn Elon Musk über Donald Trump schreibt, er sei in den Epstein-Files drin und dann diesen Tweet auf einmal wieder löscht nach so ein paar Tagen, als hätte den niemand gesehen in der Zwischenzeit. Es ist unterhaltsam irgendwie, aber es ist am Ende des Tages vielleicht eine andere Diskussion als die über die Technologie und die Politik selber. Also das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Und das andere ist, wenn man sich dann begibt auf die Ebene der Politik, dann bedeutet das nicht, dass nur weil die manchmal diese Tech-Milliardäre und der US-Präsident selber so ein bisschen, ja fast, also ich glaube mir das jetzt mal so stümperhaft irgendwie rüberkommen, also das würden die einfach halt sagen, was ihnen gerade in den Sinn kommt und nicht wirklich groß strategisch denken, dass dann nicht eine Strategie dahinter steht und dass nicht in all dem doch auch eine Ideologie mitschwingt, die zum Beispiel David Sachs, der ja auch ganz wichtige Figur ist in diesen Big Tech und jetzt eben auch in der Trump-Regierungskreisen, der hat das so formuliert, der hat gesagt, wenn wir gewinnen, dann bedeutet das, dass die gesamte Welt sich rund um den amerikanischen Tech-Stack organisiert. Das hat er in seinem Podcast gesagt, der All-In-Podcast, der auch ein relativ wichtiges Format eigentlich mittlerweile geworden ist dafür. Und damit meint er natürlich auch uns. Also wenn er sagt, die ganze Welt sollte abhängig sein letztlich von amerikanischer Technologie, dann meint er natürlich auch Europa, inklusive unserer Verteidigung. Und das ist das, worüber wir jetzt gleich noch sprechen werden, weil wir sind immer noch der KI-Podcast, künstliche Intelligenz.
Aber es ist ja so, dass wir uns tatsächlich gerade in diese Richtung entwickeln, die David Sachs da skizziert. Also wenn man sich jetzt eben, wie gesagt, die große Cloud-Infrastruktur anschaut.
Genau, absolut. Also Microsoft, Google, Amazon, die drei großen Hyperscaler aus den USA, die sind auch in Europa für 70% des Cloud-Markts verantwortlich. Und das war so eine Information, die war vor 10 Jahren oder wäre vor 10 Jahren einfach so ein, vielleicht so ein Ärgernis gewesen, sage ich mal. Das ist sowas, ja, das hätte man drüber diskutiert auf irgendwelchen Konferenzen und gesagt, also irgendwie ist das vielleicht doch nicht so gut und wir bräuchten vielleicht ein bisschen mehr europäische Konkurrenz. Aber um jetzt hier mal das Bündel zuzumachen unserer Geschichte, die wir heute erzählen, jetzt, wo diese Technologien zunehmend politisiert sind, wo es zunehmend engere Verbindungen gibt zwischen dem Silicon Valley und der Trump-Regierung, kommt all das natürlich möglicherweise wieder auf den Tisch, wenn es zum Beispiel um Zollverhandlungen geht oder um irgendwelche anderen Streits, die gerade anstehen zwischen Europa und den USA. Von denen sind ja wirklich mittlerweile einige im Feuer. Und wir haben da zum Beispiel in der Ukraine gesehen, dass es mittlerweile kein Tabu mehr ist, Technologien an Verhandlungen teilhaben zu lassen quasi. Also auch in der Ukraine waren zum Beispiel diese Starlink-Satelliten Teil der Verhandlungsbasis, als es um seltene Erden ging, die in die USA exportiert werden sollten. Also auf einmal kommt da möglicherweise eine amerikanische Regierung an und sagt, hey, die Technologie, die wir bauen hier in Amerika, die wird jetzt mitverhandelt. Und fairerweise muss man sagen, wir machen das ja in Europa ja ganz ähnlich. Also auch in Europa wird ja schon seit einer Weile ganz bewusst so reguliert, dass man die amerikanischen großen Technologieunternehmen mehr zur Kasse bitten möchte. Und man sagt, die zahlen ja kaum Steuern hier, nehmen aber immer mehr Geld ein, auch mit europäischen Daten, mit europäischen Verbrauchern. Kommt irgendwie nichts von an in Europa. Das muss doch gehen, da muss doch irgendwie ein bisschen mehr reinkommen. Das ist eine Debatte, die führen wir natürlich auch schon seit Jahren. Und die hat wiederum Trump auch wiederholt zum Anlass genommen, zu sagen, die Europäer, die sind wieder jetzt so fies zu uns, weil die quasi über den Digital Markets Act und andere Regulierungen versuchen, Geld aus uns rauszupressen. Also all das ist mittlerweile ein großer, undurchsichtiger Wust und nicht einfach nur so ein Luxusproblem.
Gerade ist es tatsächlich so, dass es eben wirklich eher wieder eine Art Tauziehen ist und dass eben genauso auch die EU natürlich sich überlegt, wie können wir, wenn jetzt Trump uns Zölle androht, zum Beispiel Gegenzölle erheben auf digitale Dienstleistungen, die ja viel von dort nach hierher fließen. Und alles das, das macht das so ein bisschen wackeliger, diese Vorstellung, dass eben es ja eigentlich kein Problem ist, ob meine Firma jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder halt in Idaho sitzt.
Wenn man das so zusammennimmt, dann ist es schon kurios. Also wir erleben gerade eine der großen technologischen Revolutionen vielleicht seit immer mit künstlicher Intelligenz. Und das Ganze ist aktuell immer noch ziemlich abhängig von Technologien, die letztlich importiert sind, die aus größtenteils den USA kommen. In Deutschland gibt es die zweitmeisten ChatGPT-Entwickler weltweit nach den USA. Aber es sind eben ChatGPT-Entwickler. Mhm. Und ChatGPT wird von größtenteils Microsoft zur Verfügung gestellt, also über deren Cloud-Services, die wiederum unterstehen im Zweifelsfall der amerikanischen Regierung. Das sind so Sachen, über die hätte man sich früher nur so theoretisch Gedanken gemacht und jetzt auf einmal, ich merke es auch tatsächlich so im Alltag, also ich werde immer wieder gefragt jetzt mittlerweile in so Gesprächen von Unternehmern, von ganz normalen Leuten, die einfach nur überlegen, wie sie vielleicht in ihrer Firma KI einsetzen. Was ist eigentlich, wenn irgendwann uns der Hahn zugedreht wird? Was ist, wenn irgendwann ein neuer erratischer Plan der US-Regierung dazu führt, dass die KI-Dienste, die wir uns hier angeschafft haben, nicht mehr aufrufbar sind? Oder auf einmal verlangt jemand Zugriff auf die Daten oder irgendwie sowas? Also die Nutzung von amerikanischer KI, und das ist ja mittlerweile eigentlich fast alles, was auf Clouds läuft, hat ja mittlerweile eine KI-Komponente, das ist für manche mittlerweile ein Risikofaktor geworden und da muss man erstmal mit umgehen können.
Ja, und je weiter die KI-Revolution voranschreitet, umso eher ist es dann halt nicht der kleine Chatbot, den man mal so experimentell im Unternehmen ein bisschen ausprobiert, sondern es ist möglicherweise die absolute Basis des gesamten Unternehmensprodukts, das man entwickelt hat, vielleicht auch über Jahre hinweg, wo man im Kern sagt, ich habe jetzt hier diesen Chatbot und darum herum baue ich ein großes Produkt und eine Firma auf, die möglicherweise auch erfolgreich ist. Und eines Morgens fehlt mir quasi so ein bisschen die Grundfeste eigentlich von dem ganzen Ding, das ich gemacht habe.
Es ist natürlich Spekulation, das muss man sagen. Also wir sind im Moment in keiner Position, dass das tatsächlich irgendwo ernsthaft schon passiert wäre. Aber es ist Spekulation, die durchaus auch an den Unternehmen selber nicht vorbeigegangen ist. Amazon hat erst vor einigen Tagen angekündigt, unter relativ großem Tamtam, dass sie ihre europäischen Server aufstocken wollen. Also die wollen auch Server in Europa anbieten, müssen sie tatsächlich auch wegen regulatorischer Vorschriften. Aber das hat mittlerweile schon so einen Anklang von, nee, wir machen das nicht nur, weil wir müssen, sondern auch, weil europäische Unternehmen, die ja unsere Kunden werden wollen, aus der Sicht von Amazon, schon darauf vertrauen sollen, dass sie hier was Sicheres bekommen. Und genau, das wird auf jeden Fall auch nachgefragt von den Unternehmen. Da ist was relativ Neues. Es bleibt halt ein amerikanisches Unternehmen immer noch, selbst wenn die Server in den europäischen Ländern stehen. Das ist nach wie vor ein Problem für all diese Unternehmen.
Gregor, was würdest du denn empfehlen, was man da machen kann, dann aus deiner Perspektive?
Also aus Sicht von einer Einzelperson oder einem Unternehmen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt über eine KI-Lösung nachdenkt oder gerade an einer forscht oder gerade eine aufbaut, versuchen, das Ganze modular zu bauen. Also nicht einfach nur abhängig sein von einem einzigen Dienstleister, der eine einzige Sache anbietet und dann schmeißt man da alles rein, sondern, und das ist ja eigentlich das Spannende und Tolle an vielen dieser neuen KI-Tools, die lassen sich ja möglicherweise auch so Plug-and-Play-mäßig zusammenstellen. Also man kann verschiedene Infrastrukturen miteinander kombinieren. Man kann sagen, ich nehme dieses Modell für das, ich nehme hier ein Open-Source-Modell. Diese wirklich wichtigen Daten, die dürfen auch gar nicht dieses Unternehmen verlassen. Die laufen bei uns, on-premise nennt sich das, also wirklich bei uns einfach in einem Raum.
Und ja, da kann nur ein, auf unserem Grundstück.
Genau, richtig. Das wird auch nicht ins Internet angeschlossen und da kann nur ein Open Open-Source-Modell drauf, was nicht mit dem Internet verbunden ist. Und bei Daten, bei denen es ein bisschen weniger sensibel ist, gucken wir, finden wir vielleicht eine europäische Lösung auch. Da gibt es ja mittlerweile auch immer mehr. Gerade eben hat Mistral, französisches Unternehmen zum Beispiel, angekündigt, dass sie jetzt auch ein Reasoning-Modell haben. Also es gibt auch noch viele andere Unternehmen in Europa, die da zunehmend dran sitzen, an diesen Problemen. Aber am Ende sollte man sich einfach nicht abhängig machen von genau einem Anbieter, genau einer Sache. Also so ein bisschen das, was uns mit Google und Facebook passiert ist und den ganzen großen Tech-Unternehmen der letzten Generation, wo wir jetzt da sitzen und sagen, gut, die haben wir jetzt halt. Es ist ja ehrlich gesagt nicht mehr wirklich drin, da jetzt noch eine Alternative aufzubauen, weil dafür sind die schon viel zu groß und viel zu mächtig. Aber anders als Facebook und anders als Google kann man KI-Modelle verhältnismäßig leicht auch innerhalb eines Unternehmens austauschen, vielleicht ersetzen durch ein anderes Modell und es funktioniert immer noch im Wesentlichen gleich. Also ich glaube, da ist eine ganz große Chance, wenn man es jetzt gerade smart angeht und nicht einfach das Erstbeste nimmt.
Und insofern muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen dankbar, dass Leute wie David Sacks sich da gerade so deutlich äußern, was das Zitat war, was du ja vorhin hattest. Ja. Also wirklich so die Karten auf den Tisch legen und so ein bisschen auch deutlich signalisieren, J.D. Vance, der Vizepräsident, ja beispielsweise auch, dass man eben Technologie als Teil von einem geopolitischen Machtpoker auch benutzen möchte, weil diese Deutlichkeit uns vielleicht dann auch die Dringlichkeit in Erinnerung ruft oder klar macht. Und wir ja jetzt noch die Gelegenheit haben, nicht wie in den bisherigen großen Technologierevolutionen einfach nur zuzugucken, sondern wirklich noch unser eigenes Ding zu machen. Also der Zug ist noch nicht komplett abgefahren und da ist es vielleicht irgendwie dann ganz gut, dass besser jetzt kommen diese Aussagen aus den USA, als dass gerade alles total harmonisch klingt und super ist. Und in 5 Jahren hat man dann die böse Überraschung.
In 5 Jahren haben wir hoffentlich auch ein paar große AI-Gigafactories. Das ist gerade noch so eine kleine Story, die läuft. Also es wird nicht nur auf der individuellen Ebene was gemacht. Es geht nicht nur darum, was machen einzelne Leute, einzelne Unternehmen. Es geht auch mittlerweile darum, was macht Europa als Ganzes. Und Europa investiert ja auch zunehmend in KI-Infrastruktur. Es gibt gerade diese Bewerbungsphase um die 5 großen KI-Gigafabriken, die gebaut werden sollen in Europa. Auch in Deutschland wird da wahrscheinlich eins landen am Ende des Tages. Also zu sagen, nee, wir wollen was Eigenes bauen. Was nicht einfach nur europäisch ist, sondern was wirklich besser ist. Und da drücke ich uns auf jeden Fall die Daumen.
Das war der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Standpunkte.
Die gegenseitigen Angriffe zwischen Iran und Israel, sie dauern an. Trotz internationaler Appelle scheint kein schnelles Ende in Sicht. In den Medien ist die Sorge groß, dass die Region noch instabiler wird. Für das Handelsblatt aus Düsseldorf ist es unmöglich, den iranisch-israelischen Konflikt militärisch zu lösen.
Die Zeichen stehen auf Krieg im Nahen Osten, wieder einmal. Es wäre neben der russischen Invasion in der Ukraine ein weiterer Krieg, der zum einen die permanente Überforderung des Westens zeigt, der sich mit einer Welt in Aufruhr konfrontiert sieht. Und er zeigt das Vakuum, das die westliche Führungsmacht USA hinterlässt, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps zu rationaler und strategischer Außenpolitik nicht fähig, womöglich nicht einmal willens ist. Am Ende gilt, dass nur Diplomatie und strategische Weitsicht helfen können, Stabilität in jener Region zu schaffen, die die Weltdiplomatie seit Jahrzehnten in Atem hält.
Der Kölner Stadtanzeiger sieht Deutschland nur als Randfigur im Bemühen um eine Lösung.
Ausschlaggebend ist allein, was der israelische Ministerpräsident Netanyahu tut und ob er die Rückendeckung von Trump hat. Die gegenwärtige ist wie die vorherige Bundesregierung faktisch ohne Einfluss. Ihren Vertretern geht es viel mehr wie Menschen in einem Zimmer, in dem zu viele Möbel stehen. Sie können überall anecken.
Zu einem anderen Thema. Bundesweit wurde gestern der erste Veteranentag gefeiert. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet eine solche Würdigung der Soldatinnen und Soldaten richtig. Sie hielten schließlich ihren Kopf für das Land hin.
3 Jahre nach der von Olaf Scholz erklärten Zeitenwende fremdelt das Land noch immer mit seinem Militär. Die jahrelange Demobilisierung ist nicht im Handstreich zu ändern. Sie lässt sich auch gar nicht verordnen. Es ist noch nicht lange her, da waren öffentliche Gelöbnisse von heftigen Demonstrationen begleitete Veranstaltungen, die nur mit erheblichem Sicherheitsaufwand abgehalten werden konnten. Wer in Deutschland Soldat wurde, musste sich im Freundeskreis rechtfertigen. Im öffentlichen Diskurs hat sich dieses Fremdeln mit dem eigenen Militär, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, rasch ins Gegenteil verkehrt. Doch obwohl nun sogar einstmalige Pazifisten Milliardenschulden für die Aufrüstung fordern und bewilligen, hat das Thema die abstrakte Ebene nicht verlassen. Ganz so, als könnte man allein mit Geld und Technik ausgleichen, was über viele Jahre versäumt wurde. Ganz so, als bräuchte man nicht auch deutlich mehr Soldaten, auch Frauen, um ernsthaft abschreckend zu sein.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, eine öffentliche Würdigung der Soldaten sei auch nötig, um junge Menschen für die Armee zu gewinnen.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Um ihn zu verteidigen, sind schlagkräftige, verteidigungsfähige Streitkräfte nötig. Werden Soldaten nicht respektiert, sondern hinter Kasernentoren verbannt, ist es kaum möglich, ausreichend Nachwuchs zu finden. Respekt ist allerdings mehr als ein Veteranentag, warme Worte und Metall auf der Brust. Dazu gehören eine optimale Ausrüstung und Ausbildung.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey. Und die Standpunkte finden Sie auch immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Juliette Groß. Die israelische Armee hat heute früh nach eigenen Angaben erneut Raketenstandorte im Iran bombardiert. Während sie am Abend Ziele im Westen angegriffen hatte, nahm sie diesmal das Zentrum des Landes ins Visier. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Man gehe gegen die Bedrohung sowohl aus dem eigenen als auch aus dem iranischen Luftraum vor, hieß es vom Militär. Zuvor hatte die Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet, so den Geheimdienstchef der Revolutionsgarden und dessen Stellvertreter. Der Iran seinerseits griff am Abend Tel Aviv, Haifa und Jerusalem an. Infolge der Raketeneinschläge gab es Explosionen sowie brennende Gebäude und Autos. Jeglichen Verhandlungen, solange die Angriffe Israels andauerten, erteilte die Regierung in Teheran eine Absage.
In der Nacht hat der Iran weitere Raketen Richtung Israel abgefeuert. Reporter berichten von Raketen und Explosionen über Tel Aviv und Jerusalem. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist ein zentrales Thema bei den G7-Gesprächen in Kanada. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wichtiger demokratischer Wirtschaftsmächte beginnt heute Abend deutscher Zeit. Kanzler Merz ist in Kanada bereits eingetroffen. Aus Banff, Georg Schwarte.
Kanzler Merz hat vor seinem Abflug in Berlin erneut vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. Weitere Staaten in der Region dürften nicht zum Kriegsschauplatz werden. Merz sagte, dass der drohende Krieg im Mittleren Osten sehr weit oben auf der Agenda des G7-Gipfels stehen werde. Gipfelgastgeber Carney, der vermutlich noch vor dem offiziellen Gipfelbeginn mit US-Präsident Trump zusammentreffen wird, hofft auf ein Signal der Geschlossenheit der 7 wichtigsten Industrienationen der Welt. Aus deutschen Regierungskreisen verlautete, man hoffe ebenfalls auf ein Vier-Augen-Gespräch des Kanzlers mit dem US-Präsidenten.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet oder neuere Modelle ergänzt. Dem SIPRI-Bericht zufolge nahm die weltweite Zahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab, allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig werde eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Die mit Abstand meisten Atomwaffen besitzen die USA und Russland.